Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 42 des Regionalliga Nordost Podcasts. Und wie ihr wieder einmal hört, hört ihr mich und nicht Klemme, denn ich habe mir 2 Wochen Urlaub genommen, quasi von euch, also von Luca und Klemme. Ja, und jetzt ist Klemme heute mal nicht da, vielleicht nächste Woche auch nicht, aber ich denke, Nummer 2 im Bunde des heutigen Abends, wir kriegen das allein hin. Hallo Luca.
Servus.
Bevor wir natürlich erstmal mit dem Sektglas anstoßen und irgendwas hier im Podcast zu feiern haben, wo natürlich auch keiner weiß, worum es dann später gehen wird, haben wir noch ein paar News. Und zwar hatten wir ja schon in den letzten Wochen die Entscheidung in der Regionalliga West mit Münster als Aufstieg. Wir hatten die Entscheidung in der Regionalliga Nord, dass Lübeck aufsteigt. Wir haben die Entscheidung, dass in Bayern Unterhaching Meister geworden ist. Und jetzt können wir auch in der Regionalliga Südwest sagen, dass der SSV Ulm in Liga 3 aufsteigt. Apropos Regionalliga Bayern Unterhaching, die wissen immer noch nicht, ob sie es bis zu den Relegationsspielen einigermaßen schaffen, die Finanzen in den Griff zu bekommen, die Lizenz wirklich zu erhalten. Das wird sich zeigen. Und wenn wir schon mal auf Deutschland-Tour sind, dann machen wir doch weiter und wir gehen nach Nürnberg bzw. nach Rostock. Denn dadurch, dass Hansa Rostock mit einem 0:0 die Zweitliga halten konnte, darf Rostock 2 auch aufsteigen. Das heißt, die zweite Mannschaft von Hansa Rostock wird sicher nächste Saison in der Regionalliga Nordost spielen. In der NOFV Oberliga Süd ist Eilenburg momentan Tabellenführer. Ich glaube, das sind noch 2 Spiele offen. Die haben 6 Punkte Vorsprung. Also ja, es ist davon auszugehen, dass auch Eilenburg wieder in die Liga nach einjähriger Abstinenz zurückkehren wird. Dann haben wir noch, ihr merkt schon, viele News heute. Volkan Uluç hört nach der Saison beim BAK auf und das hat der BAK nämlich super verkündet. Nämlich nach der Niederlage in der Vorwoche haben sie in dem Spielbericht in einem Nebensatz erwähnt, dass Volkan Uluç nach Saisonende die Mannschaft nicht mehr betreuen wird. Da fielen dann Worte wie, sie sei tot, da sollten sich viele Leute hinterfragen. Also tot, ja, scheint sich direkt drin, aber das war so umschrieben und das hat er in den letzten Wochen auch in Interviews gern auch mal so in die Richtung betont. Er wird aufhören, er hat das eh nur übernommen für das halbe Jahr, damit der Verein auch irgendwie durch die Saison kommt und weil er da ja schon öfter mal gearbeitet hat. So, habe ich was vergessen? Oder waren das alle News im Schnelldurchlauf?
Nö, das müsste alles gewesen sein.
Genau. Ach, Relegationsspiele, wenn Unterhaching das schafft. Aber wenn ich es jetzt schon mal, sind sie am 7. Juni und am 11. Juni. Da kann ich, glaube ich, jetzt in dem Sinne auch nochmal unseren Fahrplan für die nächsten Wochen einigermaßen mitgeben. Also heute alles wie gewohnt. Wir reden über den 33. Spieltag. Nächste Woche, das ist dann, die Folge kommt am, jetzt lass mich kurz gucken, am 30.05. wird dann die Folge sein über den 34. Spieltag. Am 6.6., da reden wir dann über den Finaltag der Amateure, über die Entscheidung in den jeweiligen Landespokalen und machen eine kleine Preview zu den Relegationsspielen. Und die Woche drauf, am 13.6., reden wir über die Relegationen. Also wir machen keine Folge pro Hinspiel und pro Rückspiel. Nee, wir machen eine, wenn das durch ist, wenn wir wissen, ob Cottbus den Aufstieg auch wirklich geschafft hat oder nicht. Und da wird es auch einen kleinen Saisonrückblick geben. Wir behalten uns vor, dass es vielleicht noch eine kleine Bonusfolge wie auch zur Hinrunde mit dem chemischen Element geben wird, aber das ist noch nicht ganz klar, inwiefern das stattfinden wird und ob es bei uns oder bei den Jungs vom CE hochgeladen werden wird. So, mundfusselig geredet und wir haben noch über kein einziges Spiel geredet. Ja. Da wollen wir doch mal reinstarten, oder?
Ja.
Und wir fangen an mit dem BFC Dynamo, der mit 1:3 gegen den FSV Luckenwalde zu Hause verloren hat. Nachdem Hefele Luckenwalde in der 5. Minute in Führung bringen konnte, war es Dahlke Minute 42 und 55, der auf 2:0 bzw. 3:0 erhöhen konnte. Und der ewige Christian Beck hat auch mal wieder getroffen in der 88. Minute zum 1:3. Endstand. Wir würden euch jetzt gerne was über das Spiel sagen, ob es da schöne Tore gab oder was es da nicht gab. Es ist gerade 19:12 Uhr am Montagabend und wir haben noch keinen Highlightsmann aus Sport. Also, liebe BFC-Fans, liebe Luckenwalde-Fans, ich habe nichts von dem Spiel sehen können. Luca wahrscheinlich auch nicht.
Nee, ich habe wie verzweifelt gesucht gehabt, habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Nirgendwo zu finden. Es ist mal wieder ein Ostsport-Klassiker. Ein Off-Sport-Masterpiece, wie man es auch so gerne nennt. Da wurden die Gelder lieber in Nardage und Dowie-Titel reingebuttert.
Und
Als hochzuladen.
die zahlen sich wahrscheinlich auch aus, wenn man die Klicks anguckt. Erwähnenswert, Kleis vom BFC will schon auch früher Urlaub machen. Der hat sich die fünfte Gelbe abgeholt und wird am letzten Spieltag nicht eingesetzt werden können. Also, liebe Fans des BFC und vom FSV Luckenwalde, tut uns leid, aber zu dem Spiel können wir leider gar nichts sagen. Wir hätten es aber gern getan. Zu einem Spiel, bei dem wir was sagen können, wo wir aber auch relativ schnell drüber gehen werden. Das ist die 0:4 Heimniederlage von Germania Halberstadt gegen die VSG Altglienicke. Ja, Türpitz, Usan und Uden schießen drei Tore in der ersten Halbzeit. Und wie hieß es bei Ostsport so schön? Für jeden mitgereisten Auswärtsfan gab es ein Tor bis zur Halbzeit. Die haben sich auch sichtlich gefreut. Noch mehr Grund zur Freude gab es dann kurz vor Schluss, als Türpitz mit seinem zweiten Treffer auf 4:0 erhöhen konnte. Und es gab eine Situation von Halberstadt, da gab es einen Lattentreffer durch Malina. Und sonst habe ich da jetzt nicht viel in Erinnerung, was Halberstädter Offensivbemühungen betrifft.
Nö, völlig richtig. Da gab es auch nicht viel. Das Einzige, was vielleicht noch zu erwähnen wäre, dass der Torhüter in der Partie bei Halberstadt, Fabian Guderitz, normalerweise der Torwarttrainer ist und dabei trotzdem irgendwie eingestiegen ist als Torhüter. Also so ein Spielertrainer könnte man fast sagen. Im Tor hat eine gute, sag ich mal, eine halbwegs gute Partie gemacht. Vier Gegentore, die konnte auch wirklich nicht viel machen. Das mal zur Erwähnung, aber sonst hat das Spiel keine weiteren Highlights gehabt.
Das denke ich wohl auch. Und genauso wie Kleis vom BFC hat sich Lübke von der Germania gedacht, ich fahre eine Woche früher in Urlaub, ich habe keinen Bock mehr. Fünfte gelbe Karte. Auch er fehlt am 34. Spieltag. Gut, machen wir weiter in unserer Speed-Runde. Der vorhin schon angesprochene Volkan Uluç ist ja auch jetzt auf Abschiedstournee, nicht weil er gelbe Karten sammelt, sondern weil er aufhört. Und er durfte einen 3:1 Auswärtssieg seines BRK bei Viktoria Berlin bejubeln. Lukas Lieblingsfreund Patrick Susek hat mal wieder getroffen per Elfmeter in der 32. Minute. Dann war es Richter in der 35., der auf 2:0 erhöht hat. Gunte mal wieder per Kopf, verkürzt auf 1:2 in der 70. Minute. Und Richter schnürt den Doppelpack und macht den Deckel drauf mit seinem 3:1 in der 84.
Auch dem wieder nicht mehr viel zuzufügen. Sosek mal wieder eine der Lichtblicke beim BRK. Gut, 3-1 Sieg, da kann man, muss man jetzt nicht von Lichtblick reden. Bin mal gespannt, wie es bei dem in der nächsten Saison weitergeht. Ich glaube, Vertrag hat er, glaube ich, auch nur für dieses Jahr wie in der Regionalliga eigentlich so üblich.
Ja, ich denke, der ist schon ein Spieler, der für andere Regionalligisten durchaus interessant sein könnte. Ja, ich hätte noch ein, zwei Sachen. Das 2:0 von Richter war ein sehr sehenswerter Fernschuss. Da hatten wir eh einige an diesem Spieltag. Und das 1:2 durch Gunte, das war ja ein Freistoß für Viktoria. Der Ball wird dann rausgeköpft und Phil Harris marschiert dann durch zwei BAK-Spieler durch. Das war einmal Yamada und Nummer 2 habe ich gerade nicht mehr im Kopf, gegen wen er sich noch durchsetzt und flankt dann den Ball mustergültig auf Gunte. Also sehr sehenswerte Treffer, das kann man sich durchaus mal angucken. Aber auch da Viktoria Berlin auf Platz 12, der BRK auf Platz 11. Da ging es um wirklich überhaupt nichts mehr. Wo es auch um überhaupt nichts ging, da waren es noch zwei Partien. Die eine ist Hertha BSC 2 gegen den Chemnitzer FC, die sich ja nur noch aufs Pokalfinale vorbereiten werden, aber irgendwie missglückt auch da wieder eine Generalprobe, so rum. Denn Hertha BSC 2 gewinnt mit 3:1, nachdem Röke in der 9. Minute das 1:0 macht, Nader El-Jendawi, der Star der Liga, mit dem 2:0 in der 24. Felix Brückmann darf mal wieder treffen zum 1:2 in der 36. Minute und dann Abdulatif in der 74. mit dem 3:1. Es läuft bei den Hertha Bubis sehr gut. Bei der ersten Mannschaft von Hertha lief es ja nicht so gut.
Ja, völlig richtig. Die sind ja abgestiegen in die zweite Liga. Auch da wird es wahrscheinlich gerade zu den Aufstiegsspielen dann hoffentlich mal Gewissheit geben, was jetzt eigentlich mit der Lizenzierung ist des Ganzen. Wird natürlich bei gegebenenfalls, bei falls Interesse bestehen sollte, hier auch wahrscheinlich dann angesprochen werden, weil kann ja was bisschen was passieren. Auch mit der Regionalliga dann. Zum Spiel selber, die Treffer. Gibt es vor allem, sage ich mal, einen, der mir jetzt direkt ins Gesicht springt, wenn ich dran denke, und zwar der Röke-Treffer zum 1-0, den er da mit der Hacke reinknallt, nachdem Stange sich da überragend durchsetzt und ihn in die Mitte spielt. Sehr, sehr sehenswerter Treffer. Auch den mal wieder gerne mal selber anschauen. Schöner Treffer. Sonst keine großen Highlights, sage ich mal. Abdul Latif vernascht da Walter nochmal schön beim 3-1. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen mit der Partie.
Genau. Ich glaube, weil du gerade Hertha angesprochen hast, also wenn sie in Liga 3 gehen müssten, also oder sagen wir erstmal, sie kriegen die Lizenz für Liga 1 und 2 nicht, dann gibt es quasi ein Nachlizenzierungsverfahren. Das dauert dann ungefähr 2 Wochen, dann könnte Hertha BSC einen Lizenzantrag stellen für die dritte Liga. Das dauert dann nochmal 2 Wochen und wenn sie dann in die dritte kommen, muss ja Hertha 2 absteigen, weil sie ja dann nicht in der vierten sein dürfen. Dann müsste der Drittletzte drin bleiben, glaube ich. Aber ich habe mich auch schon mit Jonas ein bisschen drüber unterhalten. Die Chance, dass Hertha keine Lizenz für die zweite Liga erhält, ist eher gering, denke ich. Also irgend solche Vereine von der Größe, die Hertha nun auch mit sich bringt, die werden dann schon irgendwie immer gerettet oder wirklich dann durchgeschleift irgendwie. Also es ist selten, dass ein Verein von so einer Größe dann die Lizenz nicht erhält. Klar, 1860 war ein Beispiel, aber
Duisburg.
Duisburg, ja, kann ich mir
Ja
jetzt
gut, das
auch.
sind jetzt, sage ich mal, die zwei
Aber
prominentesten Beispiele. Ich meine, das ist so ein klassischer
Schalke wurde
Fall
nicht die
von.
Lizenz entzogen, Dortmund
Ja, okay, aber da war
damals
es, glaube
und
ich, nicht so
München und
dramatisch. Also
ja.
Schalke hat nie einen Investor gebraucht oder sonst was. Und die Hertha hat sich, verkauft sich ja aktuell wirklich mit Leib und Seele und an den Teufel, sage ich mal auf gut Deutsch.
Das stimmt schon,
Okay,
ja.
bisschen übertrieben. Ja, ich meine. Du hast schon recht, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich ein too big to fail, das ganze Ding, und wahrscheinlich gehen sie in die zweite Liga. Das ist ja für Hertha-Verhältnisse nach den letzten Jahren ja eh schon eigentlich bitter genug. Aber gut, jetzt am Ende des, also jetzt kannst du es erstmal nicht sagen, das wird sich dann auflösen jetzt im Laufe des Sommers, denke ich mal, was da jetzt eigentlich Phase ist.
Ja, da werden wir vielleicht auch noch mal in einer zukünftigen Folge drüber reden können. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass Hertha BSC in die dritte Liga absteigt und wie die Hertha Bubis verlieren. Gut, dann das letzte in Anführungsstrichen unwichtige Spiel. Natürlich ist es wichtig, wenn Carl Zeiss Jena auswärts mit 4:2 bei Lok Leipzig gewinnt. Halili und Lemmel mit dem Doppelschlag in der ersten Halbzeit. Lemmel mal wieder mit einem sehr sehenswerten Treffer aus etwa 20 Metern, also sein 8. Saisontor und alle außerhalb der Box, glaube ich. Viermal Freistoß, viermal Fernschuss oder so. Attilgan konnte dann verkürzen zum 1:2 noch vor der Halbzeit. Petermann war es dann in der 69. Minute nach einem Fehler von Luka Sirch, der auf 3:1 erhöhte. Siane mal wieder genetzt, ich glaube zum 19. Mal, direkt im Gegenzug quasi. Zum 2:3 und dann der frisch eingewechselte Dahlke in der 76. Minute mit seinem ersten Ballkontakt zum verdienten Auswärtssieg zum 4:2 Endstand.
Nicht viel anzufügen. Bei Sierne war es, glaube ich, der 18. Treffer statt der 19. Aber das ist jetzt auch
Das,
etwas
da gebe ich doch jetzt
Haarspalterei.
mal in die Recherche hier. Ich werde mal. Ja, 18,
Mein
du hast komplett recht.
ich sage ja, es ist jetzt Haarspalterei. Ich weiß nicht, wie es in der Torschützenliste aussieht, aber ich glaube, da ist er eh ziemlich weit vorne, wenn nicht
Drei
sogar.
Tore vor Christian Beck und 5 vor Tolgay Jerzy. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er den goldenen Schuh gewinnt, die ist durchaus gegeben.
Genau, die ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich, deswegen. Ob 19 oder 18, jetzt kein großer Unterschied mehr. Überragende Saison. Klar, hätten wahrscheinlich noch viel mehr Tore sein können, wenn ich dann teilweise Chancen denke, die er da vergeben hat, aber gut.
Elfmeter in der Vorwoche. Da
Zum
wären wir bei den
Beispiel.
19. Ja, Jena hält noch ein bisschen den Druck aufrecht, um vielleicht doch noch auf Platz 2 am Ende einzutrudeln. Und kann man auch sagen, sind momentan, ich glaube, sind die beste Rückrundenmannschaft. Wären Rückrundenmeister, davon kann man sich nichts kaufen, aber ist ja auch ganz nett. Gut. Wir haben 5 Spiele, bei denen es wirklich um gar nichts außer Platzierungen in der Tabelle ging, weg. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Spielen. Wir fangen an im hohen Norden. Denn da gab es ja noch die Möglichkeit für Lichtenberg mit einem Sieg in Greifswald möglicherweise Viertletzter zu werden. Und das hat ja auch seine Implikationen. Man muss dazu sagen, Halle hat die Klasse am letzten Wochenende gehalten. Zwickau ist ja schon sicher abgestiegen. Das heißt, wir haben zwei sichere Absteiger. Und jetzt kommt es darauf an, wer Drittletzter wird, der muss auf Cottbus Gnade hoffen. Ja, und das wäre in dem Fall Lichtenberg 47, denn sie haben mit 1:2 beim Greifswalder FC verloren. Granatowski auch mit einem sehr sehenswerten Treffer in der 50. Minute zum 1:0. Winter dann in der 59. zum 1:1 mit seinem ersten Saisontor. Und Weiland setzt sich dann im Tohuwabohu des Lichtenberger Strafraums durch und kann zum 2:1 Endstand erhöhen.
Ja, völlig richtig. Für Lichtenberg natürlich bitter, nachdem man sich da, sage ich mal, wieder sehr, sehr gut rangekämpft hatte. Nachdem es ja zwischenzeitlich gerade nach der Entlassung von MT Muratic nicht mehr ganz so gut lief. Natürlich jetzt sehr bitter, dann genau im direkten Duell, was ist jetzt im direkten Duell, aber das dann jetzt so aus der Hand zu geben, eben gegen eben Greifswald, die damit jetzt den Klassenerhalt ja perfekt gemacht haben, ist natürlich schwierig, gerade weil du, wenn du aufs Spiel guckst, Greifswald, finde ich, ein optisches Übergewicht hatte, wobei Lichtenberg auch durchaus Chancen hatte. Vor allem, wenn du dann auch noch drauf guckst, dass Lichtenberg ganz, ganz definitiv einen Handelfmeter zugesprochen kriegen muss. Das ist kein Kann, das ist ein Muss. Da geht's, kriegt Syre ganz klar den Hand an die Ball, den Hand an die Ball, genau. Die Hand an, nee, mein Gott, den
Er
Ball an die
berührt
Hand,
ihn, er
den Ball an
berührt.
die Hand. So, meine Herren.
Okay.
Und unterbindet damit, dass der Lichtenberg, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer es war, an ihm vorbeigeht. Der Schiedsrichter hat es scheinbar nicht gesehen. Schwierig. Wir kommen später nochmal zu einer ähnlichen Szene, wo der Schiri es nicht gesehen hat. In dem Fall, ich kann es mir nicht vorstellen, das ist auch kein Assistent. Also irgendwer muss es doch gesehen haben.
Ja, der Assistent,
Ganz.
der unten auf der Seite lief, wenn man die Kamera, wenn man jetzt die Zusammenfassung guckt, ist es ja unten in Anführungsstrichen am linken Seite des Strafraums. Ja, da war kein Assistent. Der oder die war dann wohl auf der ganz woanders am Platz. Oben ist ein Assistent rumgewuselt, aber der
Der
kann
wird es
das
nicht
auch
gesehen
sehen.
haben. Ja, es ist halt sehr, sehr unglücklich für
Irgendjemand muss es
Lichtenberg.
sehen.
Es ist halt sehr, sehr unglücklich für Lichtenberg, weil es halt eben für die um die Klasse halt geht. Und wenn du den klaren Elfmeter nicht kriegst, ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig.
Ja, durchaus. Ich finde aber, da hatte Lichtenberg auch eher so die Nadelstiche, die sie dann versuchen zu setzen. Wie du es auch schon gesagt hast, Greifswald war dann doch die bessere Mannschaft in einem eher faden Spiel, glaube ich. Also gab viele Halbchancen oder ja, gute Ideen gab es oft. Pässe, Steckpässe in die Spitze, aber die wurden alle mal abgefangen, waren zu weit, konnten nicht erlaufen werden. Sie waren stets bemüht, beide Mannschaften, aber ein Augenschmaus war es jetzt auch nicht. Natürlich beileibe auch nicht das schlechteste Spiel der Saison. Da gab es ganz andere. Dennoch ist es ein Sieg für Greifswald, der, wie du schon gesagt hast, verdient ist, ihn den Klassenerhalt endgültig sichert. Da kann man jetzt dann auch endlich mal sagen, wir sind durch für das Jahr. Das sind sie ja eh alle spätestens seit sie im Pokal rausgeflogen sind, hatte da wahrscheinlich keiner mehr so richtig Bock, was ja auch irgendwo verständlich ist. Ja, und Lichtenberg ist jetzt sicher auf Platz 16 und muss auf die Cottbuser Gnade, wie schon erwähnt, hoffen. Ist noch erwähnenswert, auf der Abschiedstour nächste Woche oder potenziellen Abschiedstour nächste Woche ist Olo nicht dabei von Lichtenberg, denn der hat auch die 10. gelbe Karte gesehen und will auch schon ein bisschen früh in Urlaub fahren.
Ja, Point.
Haben wir zu dem Spiel noch etwas zu sagen?
Nein, nicht mehr wirklich. Es ist im Großen und Ganzen passt das ganze Ding jetzt.
Gut. Und warum Lichtenberg dann doch nur Drittletzter ist und nicht mehr Viertletzter werden kann, das liegt auch daran, dass der ZFC Meusewitz uns bei Tennis Borussia Berlin bewiesen hat, warum TB da unten steht. Wenn man die TB-Saison in einem Spiel oder besser gesagt, ich glaube, es waren knapp 5 Minuten, zusammenfassen möchte und mich jemand fragt, wie konnte das passieren, woran hat er die liegen, dann schicke ich den Link zu der Ostsport-Zusammenfassung, denn 7:0 gewinnt der ZFC Meusewitz. 7:0. Das dürfte auch die höchste Niederlage für TB diese Saison sein. Das ist der zweithöchste Sieg in der Liga generell, neben dem 8:1 vom FCC vor ein paar Wochen. Jetzt ist 7:0. Ich zähle jetzt ganz schnell die Torschützen auf. Fischer mit dem 1:0, Schätzle mit dem 2:0. Mit dem Halbzeitpfiff trifft Bock zum 3:0. Dann ist es Hansch, Martinez, Jakobi und schlussendlich Bürger auch mit einem relativ sehenswerten Treffer. Ja. Es war mal wieder Fietz im Tor. Bei Meusewitz ganz normal, dass alle paar Wochen ein neuer Torwart wieder im Tor steht. Bei Tennis Borussia hat Williams gespielt. Der hat jetzt natürlich wieder, er wurde mal wieder im Stich gelassen von seinen Vorderleuten, wie das ganze Jahr schon. Egal welcher Torwart bei TB da ist. Aber er sah auch sehr unglücklich aus. Und 7:0. Hätte ich nicht
Ja,
erwartet.
7-0, ich meine, erwartet hat es, glaube ich, keiner. Es ist tatsächlich, ich habe es gerade nochmal gefact-checkt, es ist tatsächlich die höchste Saisonniederlage für TB. Zuvor hat es zweimal 6-0-Niederlagen gekagelt gehabt, einmal am zweiten Spieltag in Berlin gegen Jena und einmal wieder in Berlin gegen Alt-Linike. Und des Weiteren halt so die, sag ich mal, die klassischen TB-Ergebnisse 5-1, 3-1, 5-2, 5-0. Dass man das als klassisch betiteln muss, ist traurig, aber es ist nun mal die Wahrheit. In diesem Spiel fielen die Saisontore, Gegentore 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Es ist halt einfach, wir haben es schon so oft gesagt und ich werde auch langsam müde, es zu sagen. TB geht als einer der verdientesten Absteiger seit Jahren in die Oberliga, hat da wirklich einen wahrscheinlich eher anstrengenden Rebuild vor sich. Es wird ja gesagt, Rudi, ich glaube, Rudi Raab heißt da der Mann.
Das ist Lichtenberg.
Ach, verfluchte Axt. Mich, Gott, wir waren jetzt nochmal bei TB jetzt an der Seitenlinie. Ich
Das
wollte gerade
ist
fast Michael Braune
Brauer.
sagen,
Nee,
aber.
Brauer. Wie heißt der? Christopher Brauer. Christopher
Ah,
heißt er.
Christopher,
Christopher. Er bleibt. Er bleibt.
genau, der bleibt und soll den Rebuild in der Oberliga durchführen. Der wird eine Mordsarbeit haben. Ich glaube nicht, dass ein direkter Wiederaufstieg so einfach möglich ist nach dieser Horrorsaison. Kann natürlich trotzdem passieren. Ich meine, Eilenburg hat es scheint auch zu schaffen. Im Großen und Ganzen gibt es zu der Partie nicht mehr viel zu sagen. Das war halt im Großen und Ganzen, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach desolat. Williams wurde völlig im Stich gelassen. Der hatte da noch die wenigste Schuld, wird da beim 1-0, glaube ich, mal getunnelt, aber da kannst du auch wenig machen. Es ist einfach grausam, 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 diese Abwehrleistung und somit auch völlig verdiente Absteiger. Und der CFC hat damit die Klasse gehalten, seit 2009 durchgehend in der
ZFC.
Regionalliga. Ich kriege die Krise wirklich, es ist alles gottlos, es ist alles dasselbe, es ist alles Thüringen. Der ZFC Meuselwitz hat damit mal wieder die Klasse gehalten, seit 2009 ein Urgestein in der Liga. Herzlichen Glückwunsch nach Thüringen.
Die gehören zum Inventar. Wenn TB am letzten Spieltag 1 zu 2 verliert, haben sie ein Torverhältnis von 25 zu 100. Ich will das.
Das ist. Nee, 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 nee.
100 Gegentore hätte was. Naja.
Hattest du eigentlich bei deiner Scorigami-Recherche den Tag eigentlich öfter mal 7-0 gefunden, ja?
Boah, der Zettel liegt hinter mir. Also,
Das.
ich moderiere jetzt das nächste Spiel an. Ich suche den Zettel und vielleicht können wir on-air ein Skorigami verkünden, aber ich glaube, ein 7-0 gab es schon mal.
Ich glaube, 7-0 gab es bestimmt schon mal. Es ist.
Denn wir haben noch zwei Spiele übrig. Wir gehen in den Meisterkampf und fragen uns, wer wird es wohl werden? Wird es Energie Cottbus oder noch Rot-Weiß Erfurt? Spannung, Trommelwirbel. Erfurt spielt zu Hause gegen Chemie Leipzig 2 zu 2 nach einer 2-0-Führung. Die Seidemann und mal wieder ein schönes Tor, das diesmal von Osawa erzielt wurde. Ja, sie führten lang 2 zu 0 bis zur 71. Minute. Da hatte der Ex-Jenaer Mauer was dagegen und hat ein absolutes Tohuwabohu, ein wildes Tor erzielt zum 1 zu 2 verkürzt. Und Kürstein, der danach im Interview gesagt hat, er will nie wieder für einen anderen Verein Fußball spielen. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass Chemie von beeindruckenden 1900 Fans begleitet wurde ins Erfurter Steigerwaldstadion. Das muss man nochmal erwähnen, das ist richtig, richtig stark. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, er zieht das 2 zu 2 in einem Spiel, in dem Erfurt wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich hat 2 Punkte liegen lassen. Du machst das jetzt. Ich suche den Zettel. Bis gleich.
Während Markus seinen Zettel sucht, mache ich das Ganze mal. Wie Markus gerade schon sagte, Chemie ist einfach, und das muss man halt auch einfach mal sagen, muss ich auch einfach mal sagen, ein ganz, ganz besonderer Verein. Eine Mitgliedschaft werde ich mir zwar jetzt nicht in den nächsten 2 Stunden kaufen, aber es ist nun mal ein ganz, ganz besonderer Club von Fans gegründet. So halb und was da die Saison für Saison geleistet wird, allein die Saison wieder ist der Wahnsinn. So auch in diesem Spiel, ich meine, von 1900 Zuschauern begleitet zu werden, dieses Stadion, ein wirklich sehr, sehr schöne Choreo zu machen. Wobei man auch hier mal kurz erwähnt, fairerweise erwähnt haben muss, dass Erfurt vor Spielbeginn auch eine schöne Choreo hatte. Muss man ja alles mal erwähnt haben. Und dann halt eben nach diesem 2-0. Nach teilweise muss man auch sagen, das Einzelne zum Beispiel ging ja aus einem ordentlichen Fehler von der Chemieabwehr raus. Sich so zurückzukämpfen ist halt einfach Wahnsinn. Das 2-1, Ich glaube, das 2-1 ist auch wieder so eine Geschichte. Mauer fällt da ja über Schellenberg drüber oder steigt auf Schellen. Ich weiß nicht, was das war. Das war auf jeden Fall einfach nur gottlos. Man schiebt ihn ja dann dadurch ein. Ich kann vor mir vorstellen, dass es Stimmen gab, die das nicht so geil fanden, dass der Treffer gezählt hat. Schellenberg ja zum Beispiel, der hat sich ja ordentlich beschwert. Meiner Ansicht nach völlig noch, ist halt unglücklich gelaufen, aber regelkonformes Tor. Mehr oder weniger. Ja, und das 2-2 macht dann halt Freistoß Brückmann, Kopfball Kirstein 2-2. Schellenberg hier finde ich etwas zu zögerlich. Der geht einen Schritt raus, geht dann aber nicht mehr weiter, geht nicht zurück, bleibt dann da stehen. Keine Schuldzuweisung, aber ich finde, das kann er da souveräner machen. Aber er ist nun mal ein junger Torhüter, das ist sein zweiter Saisoneinsatz oder dritter Saisoneinsatz. Ich glaube, das Landespokalspiel in Grimma hat er schon gekriegt gehabt.
In Grimma, in Gera.
Boah,
Sag mal,
Alter,
verwechselst du
die
heute alles, was
Name.
Thüringen und Sachsen ist? Du hast vorhin auch schon gesagt, der ZFC, CFC, alles Thüringen, jetzt ist Grimma oder Gera. Was kommt als nächstes, Luca?
Es ist alles dasselbe, es ist alles eine Suppe.
Das ist Hate Speech.
Das ist wirklich Hate Speech, muss ich auch die Hand nehmen. Gera, meine Herren, also heute ist wirklich der Bomb drin. Anyway, muss man auch hierzu sagen, RWE macht halt im Anschluss auf, weil sie eben wissen, ein 2-2, man muss ja sagen, es wurde sich ja vorher darauf geeinigt, dass keine Ergebnisse durchgegeben werden im Stadion, nichts auf die anderen Partien, man will sich nur auf die eigene konzentrieren. Nichtsdestotrotz wusste man natürlich auch in Erfurt ein 2-2. Da wäre es wirklich nur noch in der höchsten Theorie möglich. Das würde so gut wie gar nicht reichen. Nochmal versucht aufzumachen. Danach kommt Chemie teilweise reihenweise zu Chancen, die teilweise sogar tatsächlich nicht in der Zusammenfassung zu sehen waren, sondern nur im Spiel selber, im Live-Spiel, was hier übertragen wurde vom MDR, zeitgleich mit der Konferenz zu einem Spiel, zu dem wir natürlich noch kommen. Ja, am Ende des Tages ist es irgendwo eine gerechte Leistungsteilung. RWE gerade am Anfang des Spiels besser, Chemie dann aber gegen Ende dann halt wesentlich stärker, weil sie es halt irgendwie eben immer können, gegen Ende des Spiels einfach nochmal richtig aufzudrehen und nochmal richtig auf den Sack zu gehen.
Ja, das ist ja natürlich interessant. Du hast natürlich die Konferenz gesehen. Ich war leider verhindert und habe dann nur im Nachgang die Highlights sehen können. Also ich finde, Erfurt muss da auf 3 zu 0 stellen. Diese Mergel-Szene
Ach, die
ist ja
Mergel-Szene, ja.
absolut. Also da muss Erfurt 3-0 führen. Da weißt du auch nicht. Das war quasi das Pendant zu dem 1 zu 2, das später gefallen ist. Das war ja auch vogelwild und Erfurt muss da 3-0 führen und da ist das Ding dann auch fertig und die Meisterentscheidung ist nochmal um eine Woche vertagt im Endeffekt. Da wird sich Erfurt wirklich richtig in den Arsch beißen. Vor allem, wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, ja klar, jetzt geht es um effektiv nichts mehr, aber gerade Platz 2 und Platz 3, Erfurt hat 63 Punkte, Torverhältnis von plus 32. Jena hat 62 Punkte, also ein Punkt dahinter und ein Torverhältnis von plus 37. Das heißt, wenn Erfurt am letzten Spieltag nicht gewinnt, oder sagen wir so, wenn Jena ein besseres Ergebnis einfährt als Erfurt am letzten Spieltag, ist Jena in der Tabelle die Nummer 1 in Thüringen. Ich glaube, das ist nochmal ein Ansporn für beide Teams, sich richtig reinzuhängen. Und dass das noch passieren kann, das stimmt mich glücklich. Danke an Chemie Leipzig, das sage ich auch nicht oft, dass das noch möglich ist.
Das sagt man nicht oft. Also du bist ja eigentlich auch Chemiefan
Auf
Nummer
gar keinen
eins,
Fall. Auf
ja.
gar, auf, nee, auf das. Das ist Hate, das weiß ich entschieden. Auf überhaupt keinen Fall, niemals.
Ich habe
Ich
gerade, während du
habe.
tatsächlich weg warst, das hast du ja nicht gehört, aber ich habe gerade erstmal ein Loblied auf Chemie gesungen. Gehabt. Hab zwar gesagt, auch kein mehr Mitglied werde ich zwar nicht, aber toller Verein, guter Führung, was soll man da sagen, ne?
Ob die dich aufnehmen als Mitglied, das würde ich auch erstmal anzweifeln.
Das ist
Jedenfalls.
auch wie das ist jetzt Hate Speech. Das ist Hate Speech.
Hate Speech. Das wird nicht der Folgentitel, das sage ich gleich. Ich habe meinen Zettel nicht gefunden, aber ich habe es ja vor ein paar Wochen mal getweetet und ein 7 zu 0 gab es natürlich schon. Das Einzige, oder es, wenn eine Mannschaft nicht trifft und die andere schon, ist das erste Ergebnis, das ein Skorigami wäre, ein 10 zu 0, 11 zu 0 und so weiter und so fort. Also, da hat ein bisschen was gefehlt.
Ein
Sieb,
Spieltag hat
ist,
TB ja noch Zeit.
ja, also 7-3 hatten wir noch nicht. Da hätte einfach mal TB noch 3 Tore machen können. Das gab es noch nicht zum Beispiel. Wäre doch
Tiki,
eine
einfach mal
Idee.
wieder mit seinem sauberen Schuss einfach mal wieder drei einnetzen.
Vielleicht tippe ich das nachher. Gut, wir haben jetzt noch eine Partie übrig. Und das ist die, Partie oder die Meldung, auf die sowohl Luca als auch ich 33 Spieltage gewartet haben, denn wir haben ja beide Energie Cottbus als Meister getippt und überraschenderweise sollten wir recht behalten. Denn Energie Cottbus, natürlich im Derby, wie auch sonst, das muss doch richtig schmecken, glaube ich, gewinnt mit 1:0 gegen den SV Babelsberg 0:3. Wie viele Zuschauer waren es? Über 8000?
12.116.
Das ist eine stabile Nummer. Die sehen, dass Hottmann das 1:0 in der 37. Minute macht und den Rest erzählt euch Luca.
Ja, den Rest erzählt euch Luca. Ich will hier kurz mal eine Sache loswerden. Weil die wahrscheinlich nicht gerade so gut aufgenommen wird von manchen, ist auch völlig in Ordnung. Ich muss aber mal ganz kurz sagen, dass ich es wirklich. Und da bin ich auch einfach der Meinung, also das wäre ich auch, wenn ich nicht Energie Cottbus-Fan wäre. Es ist wirklich eine miserable Leistung, zu so einem Derby 150 Zuschauer auf einen Sonntag mitzubringen, von Potsdam bis nach Cottbus. Die
Gab's da
Gründe dafür
Vorfälle?
eigentlich nicht. Die Gründe, die ich jetzt meistens gehört habe, waren, dass man einfach die mögliche potenzielle Meisterfeier des FC Energie Cottbus nicht mit live erleben möchte. Weshalb man den größten Teil oder einen Riesenteil seines Gästekontingents zurückgegeben hat. Ja, kann man machen. Ich sage aber auch ganz im Ernst, ich finde es peinlich. Die Mannschaft ist immer noch dieselbe. Das ist immer noch ein Derby. Sie braucht immer noch die Unterstützung der eigenen Fans. Da dann zu sagen, ja, Gegner, Cottbus kann Meister werden, da fahren wir jetzt nicht mit, finde ich schwach, muss ich zugeben. Also, waren jetzt jedenfalls der Grund, den ich meistens gehört habe. Gerne, wie immer, wir sagen es ja immer, jede Folge, Kritik, Anmerkungen, wie auch immer, sollte ich da falsch liegen, und das ist nicht einer der Hauptgründe gewesen, gerne sagen, dann wird es nächstes Mal berichtigt. So war jetzt jedenfalls das, was ich mitbekommen habe, und das mit dem Grund finde ich persönlich sehr, sehr schwach. Denn nichtsdestotrotz ist das noch ein Derby, wo wir jetzt aber mal zum Sportlichen kommen wollen, denn Energie ist Meister. Energie ist nach wie vor die Nummer 1 im Bundesland Brandenburg. Geht durch einen Treffer von Erik Hottmann in der 38. Minute in Führung. Dieser entstand nach einer Ecke von Energie, die zu Eisenhut an den Strafraumrand geklärt wird, der auf Slamar spielt, der mit ganz viel Gefühl in die Mitte flankt, wo Hottmann steht und gegen die Laufrichtung von Klatte einköpft. Zuvor gab es auch schon einige Chancen für Energie. Wehling nach 3 Minuten direkt mal mit einer Riesenchance, ist schon an Klatte vorbei, aber zögert da viel, viel zu lang. Zwischenzeitlich schießt dann Hottmann nochmal an den Pfosten. Da tut dann Gladro mal, sage ich mal, so ein Schüsschen unplatziert auf Beet geschießen. Energie dann halt eben mit dem 1:0. Dann kommen wir zu einer Szene, die ist etwas wild gelaufen. Und zwar gab es da sage ich mal, eine kleine Schiedsrichter-Unstimmigkeit, wie auch immer. Sitan bekommt den Ball an den Arm. Wobei man hier sagen muss, dass der Elfmeter, also das gleich direkt vorab, dieser Elfmeter, über den wir sprechen, wurde nicht gegeben. Sitan bekommt den Ball an den Arm, hat einen Arm sehr ausgestreckt und einen angelegt. Er bekommt den angelegten Arm, folglich zu Recht kein Elfmeter. Das Problem an dem Ganzen ist, dass der Schiedsrichter erst nicht auf Elfmeter pfeift. Weiß nicht, ob er es nicht gesehen hat oder es selber einfach nicht als Elfmeter empfunden hat. Er dann zum Assistenten, sich mit dem Assistenten ganz kurz berät. Und dieser sagt, es für ihn war es ein Elfmeter oder er ging an die, sag ich mal, ausgestreckte Hand. Dann gibt er den Elfmeter, um daraufhin Hickhack und nach Protesten der Spieler auch teilweise nochmal mit dem Assistenten zu reden und den Elfmeter dann wieder nicht zu geben. Kann man so machen? Ich finde, auf der einen Seite finde ich es stark, weil du sagst, okay, in so einem großen Spiel, wir wollen uns keine Fehler erlauben, wir wollen das so gut wie möglich hinkriegen. Andererseits, erst gibt er ihn, dann gibt er ihn, dann gibt, erst gibt er ihn nicht, dann gibt er ihn, dann gibt er ihn wieder nicht. Das bringt unnötig Unruhe in so eine Partie rein, weil so ein Elfmeter ist halt, macht halt auch was mit der Mannschaft, mit beiden, mit den Fans, und das bringt halt unnötig Unruhe und Hitze rein. Den ein oder anderen Schieberruf hat man vernommen. Nicht so laut, aber trotzdem, die waren auf jeden Fall da. Ist halt einfach unnötig, muss nicht sein, sowas. Die erste Entscheidung war ja schon die richtige. Aber gut, dann sind sie auf Nummer sicher gegangen. Richtige Entscheidung war es ja trotzdem, das muss man zugute halten. Um darauf wieder wegzukommen. Dann ist es Wegner mit einem tollen Solo im Cottbuser Strafraum. Damit hätte er fast Energie nochmal, sage ich mal, richtig, richtig ins Schwitzen gebracht. Legt ihn aber ganz knapp am Tor vorbei und dann gegen Ende des Spiels ist es dann Seitan mit einer Notbremse. Kriegt dafür glatt rot. Meiner Meinung nach recht, obwohl ich auch sagen muss, das ist schon eine harte Auslegung des Ganzen. Die Rot ist nicht unbedingt nötig. Ich finde, man kann sie geben, wenn man das möchte. Andererseits sage ich aber auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hätte ein Babelsberger da auch noch rankommen können. Das war nicht ganz letzter Mann. Gierig das Ganze. Kann man aber Rot durchaus vertreten. Und Markus möchte bestimmt auch noch mal was zum Spiel sagen.
Ja, ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Im Endeffekt, für mich gewinnt Cottbus das Spiel dann auch am Ende verdient, ist auch verdienter Meister. Ich glaube, da würde ich eher aufs Big Picture eingehen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen vor unserem Saisonrückblick, der ja auch irgendwann kommen wird. Es gab lange, ja, lange sah es so aus, als würde es ein richtig enger Meisterschaftskampf zwischen zumindest vielen Mannschaften, mehr als nur Cottbus und Erfurt es am Ende waren, deren zwei. Aber es hat sich dann doch die Mannschaft durchgesetzt, die auch ihre Höhen und Tiefen in der Saison hatte, aber dann doch nicht unbedingt in jedem Spiel die spielerisch beste Mannschaft war, aber gerade zu Hause ihre Punkte sehr verlässlich geholt hat und auswärts mehr Punkte geholt hat als manch einer, der jetzt auch oben mitgemischt hat. Jena zum Beispiel mal für kurze Zeit. Erfurt natürlich in den letzten Wochen ziemlich abgefallen. Ginnicke sah lange gut aus, gerade zu Beginn der Rückrunde, aber irgendwann hatten die Mannschaften einfach eine langanhaltende Schwächephase und Energie war auch in den Topspielen meistens da, außer gegen Alt-Glienicke. Gegen Jena haben sie zum Beispiel ihre 4 Punkte geholt, gegen Erfurt hätten es auch mehr als 2 Punkte sein können am Ende, aber sie war nie leicht zu bespielen und werden hier total verdient Meister und dann kann sogar Pere Wollitz mal ein Bier trinken, wie er gesagt hat. Aber nur
Ja,
eins. Das macht
ja,
er ja
ja.
sonst nicht. Ich bin jetzt jedenfalls gespannt, wie sie in den nächsten Wochen gestalten werden, weil wir haben es ja schon erwähnt, am 7. und am 11.6. sind die Relegationsspiele. Davor ist noch das Landespokalfinale
Am dritten.
am Finaltag der Amateure. Das ist nochmal ein ordentliches Pensum. Da würde es mich nicht überraschen, wenn am 34. Spieltag etwas geschont wird. Würde ich sagen, wenn ich das schon so anspreche, gehen wir direkt zu den Tipps.
Wir gehen direkt zu den Tipps. Da
Dann
bin ich
lass
jetzt mal
mich.
sehr gespannt, was ihr beiden Flöten da wieder fabriziert habt, ob wir wieder die Hälfte der Ergebnisse gleich habt. So wie
Genau.
jedes Mal im Normalfall.
Wie gesagt, Clemmer hat mir seine Tipps geschickt. Ich habe ein Ergebnis gesehen. Habe ich sehr gelacht, aber dann erst die anderen jetzt zum ersten Mal aufgemacht. Ja, ich mache einfach hier die Reihenfolge, die bei mir in der Kicktipp-App steht. Das wäre zuerst Alt-Glienicke gegen Rot-Weiß Erfurt. Was hast du denn da?
Ach, das ist wie bei Klemme, muss ich auch mal anfangen.
Wir können ja ein bisschen
Ja,
wechseln.
wir können aber ein bisschen wechseln. Ich sage, Erfurt und tut sich am Ende der Rückrunde mit einem Sieg verabschieden und gewinnt 3:2 in Berlin.
Da sind Klemme und ich entschieden dagegen. Ich tippe 1 zu 0 Alt-Glienicke. Und Klemme tippt ein 1 zu 1. Also irgendjemand von uns wird schon am Ende recht haben. Dann kommt Luckenwalde gegen Halberstadt. Und ich sag gleich, ich habe sehr wilde Tipps, aber einfach nur um der wilden Tipps willen. Weil letztes Jahr hatten wir das 7 zu 5 da am Ende vom BRK gegen
Gegen
Rathenow zum
Rathenow.
Beispiel. Und so eine Sache. Und deswegen hau ich auch mal einen raus. 6-2 Luckenwalde. Luca.
Ist interessant, ich habe Ergebnisse dieser Art später erst. An dem habe ich noch, sage ich mal, normal im Anführungsstrichen getippt und habe ein 3:1 für Luckenwalde.
Weißt du, wie viele Tore Justin Eilers in dieser Saison bis jetzt gemacht hat?
Ich glaube, eins oder zwei.
Zwei.
Der Kasten Bier, Markus.
Carsten Bier, rate mal, wie viele Tore Germania Halberstadt laut Klemmer am nächsten Spieltag schießen
Das bitte nicht, bitte nicht.
wird. Klemmer hat ein 13 zu 2 Auswärtssieg für Germania Halberstadt. Und ich frage mich, warum wohl? Könnte es dran liegen, dass
Was?
Klemmer gesagt hat, Justin Eilers macht 15 Buden?
Ich will es dir nur mal kurz angemerkt haben. Das ist die minimalste Chance, die es gibt. Aber sollte das in Ansatz, es sollte das hinhauen. Dieser Mann kriegt von mir drei Bierkästen, ja, seiner Wahl. Ich will es nur mal angemerkt haben.
Wenn Justin Eilers 13 Tore schießt im letzten Spieltag, werde ich dem Mann jedes Bier bis ans Lebensende zahlen.
Ja, das ist mir ein bisschen zu übertrieben, weil
Naja,
Klemme ist
gut,
Klemme, aber
übertrieben sind 13 Tore von Justin Eilers, glaube ich, am letzten
das ist
Spiel.
das Gottloseste aller Zeiten.
Vielleicht macht er 12 und dann wird irgendwie so ein Schuss abgefälscht und er wird dann nicht für Justin Eilers gewertet, so also bei 14 Saisontoren.
Oh, dann lache ich
Naja,
mich nicht aus.
vielleicht wird er auch noch Torschützenkönig, wir wissen es nicht. Wo mache ich hier weiter? Ich mache einfach bei Klemmes Auflistung weiter aus dem Kicker. Das wäre dann Lichtenberg 47 gegen den BFC Dynamo.
Ja,
Ah, da muss ich
Lichtenberg.
jetzt. Nee, muss ich jetzt anfangen? Nee, Klemme muss jetzt anfangen. Ja, Klemme sagt 2-1 BFC.
Ist in Ordnung. Das ist einer meiner Ergebnisse, die ich, naja, letzter Spieltag halt 4:2 für den BFC.
Ich habe 5-1 BFC. Ich sage ja, also es kommen so langsam ein paar wilde Spiele. Dann haben wir Meuselwitz gegen Greifswald. Du wieder?
Jetzt muss ich wieder anfangen, genau. Meuselwitz Greifswald habe ich ein langweiliges 4:4.
Ja, ich habe langweiliges 3-3. Clever hat ein 2-2 für Meuselwitz.
Das wird ein Unentschieden auf jeden Fall, so viel schon mal klar.
8-8 oder so, wäre das Origami. Der BRK spielt zu Hause gegen Tennis Borussia Berlin. Ich glaube, ich bin wieder dran. Ich habe hier 2-0 drinstehen, aber ich habe gesagt, 2-1 fände ich geil für das Torverhältnis 25 zu 100. Also 2-1 BRK. Klemmer hat ein 2-1 für TB.
Das ist. Hat der noch da irgendeine Wette, von der wir nichts wissen? Ich habe ein 4:0 für BRK, für den BRK. Patrick Sosek macht das Ding weg.
Ich habe letztens durch meinen WhatsApp-Verlauf mit Klemmer geguckt und habe da eine mit Stand markierte Nachricht gefunden und da stand dann drin, das hat er mir im Oktober geschrieben, ein Kasten für dich, wenn die Top 3 am Ende der Saison nicht aus FCC, BHK und VSG besteht. Ich krieg zwei Kästen Bier.
Das ist der Mann ist.
Keine Ahnung,
Wetten ist
welchem
auch nicht
Patrick es
gut.
best
Also er
gefallen
ist kein
ist.
Orakel, wirklich. Es ist.
Ich glaube, das sind wir alle nicht. Das sind wir alle nicht. Chemnitz gegen Viktoria Berlin. Klemme ist jetzt wieder an der Reihe und er sagt ein 2-0 für Viktoria.
Interessant. Ich habe auch zwei Tore für eine Seite, aber für Chemnitz 2:1 für Chemnitz.
Ich habe ein 3-2 für Chemnitz. Ich sage ja, heute werden viele Tore getippt. Kerzers Jena empfängt die Hertha Bubis. Luca.
Falls es ja, ich habe halt mal wieder, ich sag mal, ich habe mal wieder Tradition aufleben lassen, denn die Hertha kennt sich mit diesen Ergebnissen hervorragend aus. 5 zu 0 für Jena.
Achso, für Jena. Jena sieht gegen Hertha 2 immer schlecht aus. Also wirklich immer. Ein Spiel in der Saison spielen sie unentschieden, eins verlieren sie. Das war zumindest jetzt. Also, ist irgendwie Tradition. Der Matten 3-0 für Jena. Komm, aber ich sag, Erfurt verliert, Jena gewinnt, Jena kommt auf Platz 2, 4-2 nochmal für den FCC. Wo sind wir dann? Wir sind dann bei Babelsberg gegen Lokomotive Leipzig. Das dürfte wieder mein Spiel sein. Ich sage 4-3 Babelsberg.
Das ist wirklich. Also die Tipps hier sind heute
Ich
von
sage ja
jenseits von
einfach
Gut und
nur,
Böse.
ich habe einfach nur viele Tore eingegeben.
Ich habe einfach nur viele Tore eingegeben. Alles Klärchen, 3:1 Lok.
Ja, und Klemmer hat einen 2-1 Sieg für Babelsberg. Dann kommen wir zur letzten Partie, die hier steht. Das wäre Chemie Leipzig gegen Energie Cottbus. Und da hat Klemmer einen 3-2 Auswärtserfolg für Energie.
So ein interessanter Guess, muss ich echt sagen. Gerade bei Klemme hätte ich das nicht erwartet, ehrlicherweise. Ich bin bei einem Unentschieden, ich bin bei einem 2:2. Loyal Leipzig wird sich halt einfach vor eigener Kulisse nochmal im AKS ordentlich verabschieden wollen. Energie ist, denke ich mal, absolut ein Kräftesparmodus für die sehr, sehr anstrengenden Wochen, die jetzt folgen werden, mit drei mordswichtigen Spielen. Deswegen 2:2, dann passt das Ding.
Das sehe ich ganz ähnlich. Ich denke, da werden noch einige Leute geschont werden vor den anstrengenden nächsten Wochen. Und deswegen habe ich ein 1-1 am Ende. Und wir haben gelernt, Jena ist die Nummer 1 in Thüringen. Tabellarisch. Sonst auch.
Ja, damit hast du jetzt wieder ganz viele Feinde gemacht, wahrscheinlich, ja.
Ich
Aber
glaube,
gut, die hast du eh schon.
die Leute wissen, wie das ankommen sollte. So wie ich es gesagt habe. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, dann könnt ihr das unter Regionalliga Nordost Podcast@web.de oder auf Twitter @RLNO-Podcast könnt ihr uns da erreichen. Klemme teilt das Ding natürlich auch immer in die Fangruppe Regionalliga Nordost, heißt sie, glaube ich, auf Facebook. Es gibt ja auch, das erwähnen wir viel zu selten, die Umfragen bei Spotify, die generischen, die ändern wir meistens auch gar nicht mit. Wie fandet ihr die Folge? Da könnt ihr auch gern schreiben, wir lesen alles, veröffentlichen aber nicht alles. Aber wir lesen alles und nehmen uns auch alles zu Herzen, was da geschrieben wird und diskutieren auch darüber. Da dürft ihr euch sicher sein. Ja, und ich glaube, Folge 42 wäre in the books.
Folge 42 ist in the Box. Auf in den letzten Spieltag. Nächste Folge.
Genau, es gibt übrigens auch keine Live-Paarungen, die bei Eurosport angekündigt sind. Das werden wir wieder tweeten oder ihr müsst selbst finden oder ihr genießt das Wetter draußen im Park oder selbst im Stadion bei bestem Wetter. In diesem Sinne, Luca, es hat mir wie immer sehr viel Freude gemacht. Es war mein inneres Blumenpflücken. Bis nächste Woche. Ciao.